ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Westliche Staaten haben mit Russland und Belarus Gefangene ausgetauscht. In der Diskussion über die Stationierung von US-Waffensystemen in Deutschland ist der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages zu dem Schluss gekommen, dass das Parlament bei dieser Entscheidung nicht eingebunden werden muss. Und im Nahostkonflikt hat US-Präsident Biden Israel zugesagt, dem Land im Falle eines Angriffs aus dem Iran beizustehen. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 2. August um 8 Uhr. Auch wenn es Kritik daran gibt, es war ohne Zweifel ein historischer Moment. Auf dem Flughafen der türkischen Hauptstadt Ankara hat ein Gefangenenaustausch stattgefunden. Es war der größte Austausch seit dem Ende des Kalten Krieges. 16 Menschen, die in Russland oder Belarus in Haft waren, kamen frei. Darunter westliche Staatsbürger, aber auch russische Oppositionelle. Im Gegenzug konnten 10 Personen, darunter rechtskräftig verurteilte Mörder und Spione, nach Russland zurückkehren. Deutschland und die USA hatten zusammen mit europäischen Partnern monatelang mit Russland darüber verhandelt. Bundeskanzler Olaf Scholz nahm 13 Freigelassene gestern am späten Abend auf dem Flughafen Köln-Bonn in Empfang.
Ich habe mich sehr ausführlich unterhalten können mit den hier Eingereisten, die jetzt aus Gefangenschaft in Russland freigekommen sind. Das war sehr bewegend. Viele haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert und sind immer noch sehr voll der Gefühle, die damit verbunden sind, nun ganz plötzlich doch in Freiheit sein zu können. Viele haben um ihre Gesundheit und auch um ihr Leben gefürchtet. Das muss sehr klar gesagt werden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ihnen diesen Schutz jetzt hier ermöglicht haben.
Es gibt auch Stimmen, die den Deal in Frage stellen. Manche warnen vor der Gefahr, dass westliche Staaten mit solchen Vereinbarungen Russland darin bestärken könnten, Geiseldiplomatie zu betreiben. Und vor allem die Freilassung des sogenannten Tiergartenmörders aus deutscher Haft wird missbilligt, wie Oliver Neuroth berichtet.
Der zu lebenslanger Haft verurteilte ehemalige russische Geheimdienstmitarbeiter hat nur einen Bruchteil seiner Strafe abgesessen. Niemand habe sich diese Entscheidung einfach gemacht, erklärte Scholz. Es sei eine Abwägung gewesen, die Vollstreckung einer Strafe gegen die Gefahr für Leib und Leben mehrerer unschuldig Inhaftierter in Russland. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, der Gefangenenaustausch habe einen bitteren Beigeschmack. Ein Mörder und andere Verbrecher, die in fairen Prozessen verurteilt worden seien, kämen nun frei für Menschen, die nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen hätten.
Auch der außenpolitische Sprecher der CDU im Bundestag, Jürgen Hart, sieht die Freilassung des Mörders Vadim Krassikow kritisch. Er sagte auf NDR Info:
Es bleibt der bittere Beigeschmack, dass wir zwar erreicht haben, was mich sehr freut, dass eine ganze größere Zahl auch von Deutschen, aber auch von anderen, von russischen Dissidenten aus unmenschlichen, ungerechtfertigten Haft entlassen worden sind, die jetzt wieder in Freiheit leben können. Aber die Botschaft ist natürlich von Putin an alle Verbrecher in seinem eigenen Land: Wenn ich dich ins Ausland schicke, dass du einen Mord begehst in meinem Auftrag, dann kannst du sicher sein, ich hole dich da auch wieder raus. Und 3 Jahre in einem deutschen Gefängnis wird dir dann versüßt dadurch, dass du hier bei uns mit allen Ehren und vermutlich auch mit einer üppigen Pension versorgt wirst. Ob das dazu führt, dass wir zukünftig mehr von diesen brutalen politischen Morden in Deutschland erleben, auf Anordnung von Putin, oder ob das tatsächlich jetzt ein einmaliger Fall ist, das wird sich weisen.
Tatsächlich hat der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau bei der Rückkehr seiner Landsleute gesagt, sie würden für hohe staatliche Auszeichnungen vorgeschlagen werden. Und der stellvertretende Leiter des Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, hat den in den Westen ausgereisten russischen Dissidenten indirekt gedroht. Er schrieb, die Verräter sollten sich dringend neue Namen zulegen und sich verstecken. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlen sich auch viele andere europäische Staaten bedroht. Und die NATO bringt sich in Stellung. Die Entscheidung, ab 2026 US-Waffensysteme zur Abschreckung in Deutschland zu stationieren, hat hierzulande Diskussionen ausgelöst. Es gab Kritik daran, unter anderem auch aus den Reihen der SPD, dass es keine parlamentarische Debatte darüber gegeben hat. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich mit dieser Frage beschäftigt und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Parlament nicht beteiligt werden muss. In einer Kurzinformation schreibt er zur Begründung, dass es in diesem Fall Rechtsgrundlagen gibt, die es der Bundesregierung erlauben, der Stationierung ohne Einbindung der legislativen Gewalt zuzustimmen. Das sind demnach der NATO-Vertrag und der Aufenthaltsvertrag, der die Rechtsstellung ausländischer Streitkräfte in Deutschland regelt. Und wir schauen natürlich auch in dieser Ausgabe auf die Lage im Nahen Osten. In Israel werden neue Angriffe der Hamas, der Hisbollah und des Iran erwartet. Die radikal-islamischen Terrororganisationen aus dem Gazastreifen und dem Libanon und die iranische Führung hatten Vergeltung angekündigt, weil in Beirut Hisbollah-Kommandeur Shukri und in Teheran Hamas-Funktionär Haniyeh getötet worden sind. Die USA haben Israel jetzt Beistand zugesichert. Auch wenn es im Verhältnis zwischen den beiden Staaten in der letzten Zeit Verstimmungen gab, bleiben die USA einer der wichtigsten Partner an der Seite Israels. Ministerpräsident Netanyahu und Präsident Biden haben miteinander telefoniert, wie unser Korrespondent in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte, berichtet.
In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden sei Premierminister Benjamin Netanyahu versichert worden, dass Washington Israel bei der Abwehr von ballistischen Raketen und Drohnen unterstützen werde. Nach Angaben des Weißen Hauses habe Biden sein, Zitat, Engagement für Israels Sicherheit gegen alle Bedrohungen aus dem Iran, einschließlich seiner Stellvertreter, Terroristengruppen Hamas, Hisbollah und Houthi, bekräftigt. Die USA seien an einer Deeskalation der angespannten Lage interessiert. Wie das US-Nachrichtenportal Axios berichtet, sei das Weiße Haus davon überzeugt, dass der Iran in den nächsten Tagen Israel als Vergeltung für die Tötung des Hamas-Politbürochefs Ismail Haniyeh in Teheran angreifen werde.
Die USA rechnen also mit einem iranischen Angriff in den kommenden Tagen. Meine Kollegin Liane Kossmann hat mit Ali Fatollah Nejad gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Direktor des Center for Middle East and Global Order. Und sie hat nach seiner Einschätzung gefragt, wie hart die iranische Reaktion ausfallen könnte.
Das kann man immer schwer beurteilen, weil es bei den teilweise martialischen Ankündigungen natürlich auch eine große Dosis Bluff und psychologischer Kriegsführung gibt. Aber verschiedene Szenarien wären denkbar. Ich gehe schon davon aus, dass wir eine Art kollektive Aktion oder Reaktion der sogenannten Achse des Widerstands sehen werden. Ist klar, dass Hezbollah auch reagieren muss, weil ja die Israelis zuvor einen der hochrangigsten Hezbollah-Kommandeure und einen langen Kampfgefährten von Hezbollah-Chef Nasrallah Fuad Shukri im Süden Beiruts, einer Hezbollah-Hochburg, auch durch eine gezielte Tötung eliminiert haben. Nasrallah hat ja auch gestern beim Totengebet für Shukri in Beirut auch solch eine Racheaktion angekündigt. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, dass andere Komponenten dieser Widerstandsachse sozusagen aktiviert werden, zum Beispiel aus dem Jemen die Houthis, die auch in der Vergangenheit nicht nur den internationalen Schiffsverkehr im Roten Meer fast zum Erliegen gebracht haben, sondern auch direkte Raketenangriffe auf Israel gestartet haben. Und darüber hinaus gibt es ja noch pro-iranische Milizen im Irak und in Syrien, die die Israelis, aber auch vielleicht die USA ins Visier nehmen könnten. Insgesamt muss man sagen, dass dann die Schwelle zur großen Eskalation überschritten wird, wenn bei solchen Aktionen denn Menschenleben, zivile Menschenleben, also zivile Menschen ums Leben kommen, auf der israelischen Seite, aber auch vor allen Dingen auf der amerikanischen Seite. Das ist die größte Gefahr für das iranische Regime. Da wird man wird versuchen, die Amerikaner nicht in den Krieg mit hineinzuziehen, weil ein großer Krieg mit Israel und auch im Schlepptau die USA, das würde die Sicherheit und die Stabilität der Islamischen Republik gefährden. Deswegen ist es ein Drahtseilakt, wie man denn genau reagieren kann.
Das war eine Einschätzung des Iran-Experten Ali Fatollah Nejad im Interview auf NDR Info. Und das war das Update heute früh zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Die nächste Folge unseres Podcasts Krieg und Terror gibt es dann heute Nachmittag.